Herr Precht, Sie waren früher in Ihrer Kindheit geprägt von eher linksliberalen Eltern. Durften Sie da egoistisch sein?
Ich glaube, als Kind habe ich mir darüber keine großen Gedanken gemacht. Aber der Egoismus ist limitiert, wenn man in einer Familie groß wird mit 4 Geschwistern. Und da es insgesamt bei uns nicht so viel zu verteilen gab und relativ viele, die etwas davon abhaben wollten, war es eine Mischung aus Egoismus, wo man versuchen musste, sich ellbogenmäßig gegen die anderen durchzusetzen, aber gleichzeitig hat man frühzeitig gelernt, dass man immer auf 4 andere Rücksicht nehmen muss. Und ich glaube, das ist eine sehr prägende Erfahrung gewesen.
Also schon von Kindheit an so diese Balance, ich darf nicht zu kurz kommen, aber die Allgemeinheit darf auch nicht leiden. War das auch bei den Tischgesprächen, als Sie ein bisschen älter waren, Programm?
Da meine Eltern politisch engagiert waren, gesellschaftlich engagiert waren, meine Mutter war beim Kinderhilfswerk Terre des Hommes. Meine Eltern haben regen Anteil genommen an den politischen Entwicklungen 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. War es sehr natürlich, dass man über Gerechtigkeit gesprochen hat, auch über das Gemeinwohl und dass man den Egoismus gebrandmarkt hat, von dem manche meinen, er wäre als Motor des kapitalistischen Systems allgemein segend und heilbringend. Das haben meine Eltern bezweifelt und da haben sie auch nicht ganz Unrecht.
Jetzt gehören Sie ja auch zu der Generation, wo man schon auch mal ein bisschen eine Phase hatte, zu opponieren. Gab es dann eine Phase, wo Sie sagten, so, und jetzt bin nur ich dran?
Diese Phase hat es nicht gegeben und dafür gibt es einen ziemlich guten Grund. Ich war mit der Position meiner Eltern in der Schule tendenziell ein Außenseiter, weil aus einem stark linken Elternhaus kamen die wenigsten. Das heißt, ich war in einer Welt von Feinden und ich musste lernen, mich gegen meine Lehrer durchzusetzen und zu behaupten oder gegen die Eltern von Mitschülern oder Nachbarn. Und wenn Sie so aufwachsen, dann können Sie es sich nicht leisten, sich auch noch mit Ihren Eltern anzulegen. Und deswegen ist meine Pubertät sehr sanft ausgefallen.
Sie sind ja der Meinung, so mag ich daraus lesen aus Ihrem Buch, dass Menschen grundsätzlich das Bedürfnis danach haben, gut zu sein. Also nicht das Böse leitet ihr Handeln. Ist das zu platt erkannt?
Ich würde es noch etwas anders formulieren. Ich würde sagen, Menschen haben ein vitales Interesse daran, sich selbst für gut zu halten. Sich selbst für gut halten ist nicht immer identisch mit gut sein. Aber nur sehr wenige Menschen ertragen diesen Zustand, langfristig die Bösen zu sein. Die allermeisten Menschen halten sich selbst für die Guten. Selbst in den Gefängnissen sind viele Leute, die sich selbst für die Guten halten. Und das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Wenn wir dieses Bedürfnis gar nicht hätten, uns selbst für gut zu halten, dann wäre die Welt noch ein sehr viel fürchterlicherer Ort.
Glauben Sie denn an das Gute im Menschen?
Wie ich gerade gesagt habe, glaube ich daran, dass Menschen ein starkes Bedürfnis haben, gut zu sein. Aber man weiß auch, wenn man die Menschen kennt, dass wir in moralischer Hinsicht gerne und viel doppelte Buchführung betreiben und uns vor uns selber uns häufig sehr viel besser fühlen, als wir in Wahrheit sind. Die Evolution hat uns als anpassungsfähige Tiere sehr viele Tricks mitgegeben, wie wir das machen können. Zum Beispiel können wir uns zu unserem Vorteil vergleichen. Wenn uns jemand sagt, wir seien keine guten Menschen, dann sagen wir als erstes, wir essen, dass der uns sowas sagt. So, damit können wir schon mal bestimmte Formen der Kritik nicht an uns heranlassen. Als zweites können wir sagen, gut, wir sind vielleicht nicht die besten Menschen, aber mal verglichen mit dem und dem und dem und dem sind wir doch gar nicht so übel und dann gehen wir schon wieder befriedigt ins Bett. Also wir haben viele Möglichkeiten, wie wir unsere Bilanzen fälschen können.
Es gibt ja diesen biblischen Spruch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist das jetzt ein empfehlenswerter Leitfaden?
Ich glaube, dieser Satz leidet unter einem Übersetzungsfehler. Denn in unserem Sprachgebrauch, wenn wir das Wort Liebe hören, denken wir spontan als erstes an romantische Liebe. Und das ist natürlich nicht gemeint. Also Liebe in diesem Sinne war Caritas, also Nächstenliebe. Und Nächstenliebe bedeutet nicht im pathetischen Sinne jemanden zu lieben, sondern sich um andere auch zu sorgen. Aber ich glaube, wenn wir diesen Satz moderner übertragen wollen, müsste man eigentlich sagen, achte deinen Nächsten, obgleich du ihn nicht liebst.
Kann man denn da beziehungsfähig sein?
Nein, also die romantische Liebe ist ja etwas sehr Asoziales. Die romantische Liebe bezieht sich meistens nur auf eine andere Person und schließt alle anderen aus. Ja, Verliebte sind relativ selten gemeinnützige Menschen. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die die schöne Idee der Caritas durch die Idee des Eros, also der romantischen Liebe, weitgehend ersetzt hat. Das ist für die Gesellschaft nur eingeschränkt gesund. Es ist sehr viel besser, die Caritas in einer Gesellschaft zu fördern, als von morgens bis abends Propaganda-Berieselung im Fernsehen zu machen, indem es um nichts anderes als um romantische Liebe geht, denn romantische Liebe ist immer eine ziemlich narzisstische Angelegenheit.
Scham und Bescheidenheit sind zwei Tugenden, über die Sie auch sprechen. Was bedeuten sie Ihnen?
Meine materiellen Bedürfnisse sind überschaubar. Das liegt daran, dass ich auch in solchen Verhältnissen groß geworden bin und meinen Eltern Materielles nicht wichtig war. Mein Vater hatte ein ordentliches Einkommen als Designer, aber es wurde nicht ausgegeben für materielle Dinge. Das heißt, wenn Leute zu uns zu Besuch kamen, da konnte man sich wundern, was für ein vergammelter Sisalteppich da rumlief und was für abgenutzte IKEA-Möbel. Und natürlich prägt eine solche Kindheit. Ich habe nie in meinem Leben ein Auto besessen und auch nie davon geträumt, einen Sportwagen zu kaufen. Ich habe keine Uhr am Handgelenk und manches andere mehr.
Scham? Was verstehen Sie darunter?
Scham ist ein vieldeutiger Begriff. Wir kennen Scham im Bereich der Sexualität. Aber gemeint ist ja hier was anderes, dass man sich schämt für ein bestimmtes Verhalten oder sich schämen würde, bestimmte Dinge zu tun. Es ist ein vom Aussterben bedrohte Tugend. Früher haben die Leute sich für viel zu vieles geschämt, was einfach daran lag, dass ihr Selbstbewusstsein nicht entsprechend ausgeprägt war, auch nicht kultiviert wurde. Heute schämen sich die Leute für zu wenig.
Gewissen als Filterinstanz für das Handeln. Was halten Sie vom menschlichen Gewissen?
Viel. Also Gewissen ist ein religiöser Begriff. Es gibt eine ganze Reihe philosophischer Begriffe, die es nicht religiös oder nicht theologisch umschreiben würden. Aber wir sind gezwungen, uns vor uns selbst Rechenschaft abzugeben über das, was wir tun. Und das liegt daran, dass unser inneres Universum zusammengehalten wird durch Gründe. Wir müssen plausible Gründe haben, etwas zu tun. Wir brauchen das, damit wir uns in einem psychischen Gleichgewicht bewegen. Unser Gehirn verträgt diesen Zustand eines psychischen Ungleichgewichts nicht. So wie wir ein körperliches Ungleichgewicht nicht gut ertragen, ein physiologisches. Also wenn zum Beispiel zu viel Alkohol trinken, ne, gerät ihr System durcheinander. Und das Gleiche haben wir im Psychischen auch. Das heißt, wenn jemand Ihnen nachweist, dass Sie ein unglaublich schlechter Mensch sind, dann erfahren Sie ein negatives Gefühl. Die Sozialpsychologen nennen das eine kognitive Dissonanz. Und dann werden Sie alles daran setzen, diese Dissonanz möglichst wieder loszuwerden. Aber nicht dadurch, dass Sie Ihr Verhalten ändern, sondern indem Sie die Kritik Stück für Stück entwerten.
Eine Kultur des Lobens wäre gut?
Eine Kultur des Lobes, aber vor allen Dingen auch eine alternative Anerkennungskultur zum Geld. In unserer Gesellschaft wird Anerkennung immer stärker, allein über Geld hergestellt. Es hat ein paar Vorteile. Früher wurde Anerkennung durch Dinge hergestellt, für die man gar nichts konnte. Zum Beispiel, wenn jemand aus dem Adelshaus kam, da hatte man überhaupt nichts geleistet und trotzdem Anerkennung. Bis heute, man sieht das am Fall von Gutenberg, hat das offensichtlich eine tiefe Wirkung auf viele Menschen. Und heute ist der Maßstab für Anerkennung eben weitgehend das Geld. Und damit werden Sie nicht unbedingt motiviert, sozial Gutes zu tun. Wir brauchen alternative Belohnungssysteme.
Ja, also nicht das Mehr, sondern das Bessere, das Gute.
Man muss lernen, einen nachhaltig positiven Umgang mit sich selbst zu pflegen. Wir alle sind lustfixiert und wir haben heute die Möglichkeit, ganz schnell unsere Lust zu befriedigen. Sehr, sehr viel schneller als alle anderen Generationen zuvor. Und das hat den Nachteil, dass über die vielen schnellen Lustbefriedigungen alles das, was Mühe macht, nicht mehr angegangen ist. Aber nur das, was Mühe macht, bereitet uns eine nachhaltige Lust und Befriedigung.
Also auch Verzicht wäre eine wichtige Bürgerübung?
Verzicht müsste man in der Schule schon lernen. Ja, man wüsste das in einem Fach, ich würde gerne ein Schulfach einführen, Meditation, Konzentration, in dem Schüler unter anderem darin trainiert werden, Reizen, Verlockungen zu widerstehen. Weil das ist eine der wichtigsten Dinge, die sie später im Leben können müssen, wenn sie ein befriedigendes, glückliches Leben führen wollen. Aber wir werden von der Werbung genau umgekehrt konditioniert.
Die Kirchen verlieren ja zunehmend eine Rolle in dieser Gesellschaft. Wäre es wichtig, dass es sie weiter gibt?
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass es die Kirchen gibt. Und ich glaube nicht, dass man sie ersatzlos streichen könnte. Jeder Mensch, der aus religiösen Gründen sich motiviert tut, Gutes zu tun, ist unverzichtbar für diese Gesellschaft. Und deswegen wünsche ich mir, dass die Kirche erhalten bleibt.